Heute dreht sich im Podcast alles um ein gesundes und ein starkes Herz, beziehungsweise um ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Und ich habe eine Statistik gesehen, Alex, die mich schon so ein bisschen aufgeschreckt hat. Da heißt es nämlich, fast jeder zweite Herz-Kreislauf-bedingte Todesfall in Europa hängt mit schlechter Ernährung zusammen. Was sind denn da die Hauptübeltäter?
Oh, Thorsten, da fängst du mit einer Sache an und da hörst du nicht auf. Es gibt einfach so viele Einflussfaktoren, leider in Anführungsstrichen, ob das nun allgemein das Thema Diabetes ist, ob das eine Form von zu hohem Cholesterin ist, ob das Übergewicht ist, ob das Bluthochdruck ist, also alles Sachen, die auch sehr stark hier ernährungsbedingt sind, wie wir in vielen Podcast-Folgen ja schon festgehalten haben. Aber heute schauen wir uns mal ganz genau an, was es mit dem Herzen auch auf sich hat.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir möchten euch in dieser Episode natürlich auch wirklich brauchbare Tipps für euren Alltag mit an die Hand geben, wie ihr etwas für euer gesundes Herz tun könnt. Dafür müssen wir aber erstmal auf die Risikofaktoren schauen, ganz, ganz wichtig, denn wir selbst können natürlich auch eine Menge begünstigen oder aber auch diese Risikofaktoren selbst beeinflussen. Alex, was ist denn das so?
Ja, Thorsten, es gibt einfach eine Menge von Risikofaktoren, die das Ganze beeinflussen können. Das heißt, das große Problem ist eigentlich, dass es eine Vielzahl gibt, die sich negativ auf das Herz auswirken kann. Ob das nun das Rauchen ist, was mit reinkommt, ob das nun der Bewegungsmangel ist, ob das der Bluthochdruck ist, Diabetes, Cholesterin, Übergewicht. Das heißt, es gibt einfach so viele Einflussfaktoren, die wir alle aber halt auch durch Ernährung positiv beeinflussen können. Und ich glaube, das muss man sich erstmal bewusst machen, dass es nicht diesen einen Punkt gibt, sondern ernährungsbedingt so viele Einflussfaktoren, die ganz, ganz viele Risikofaktoren am Ende begünstigen können.
Wir wollen ja nachher nochmal ganz gezielt darauf schauen, welche Lebensmittel eignen sich besonders, um wirklich das Herz lange fit zu halten oder welche Ernährungsformen. Was aber auch ein Problem ist, glaube ich, Alex, viele wissen ja gar nicht, dass sie überhaupt ein Problem mit ihrem Herzen haben. Man spricht davon 30 Millionen Deutschen, die etwa einen zu hohen Blutdruck haben. Wenn ich das nicht bemerke, habe ich ja auch ein Problem, sprich, dann kommen die Alarmglocken ja im schlimmsten Fall viel zu spät.
Ja, da sprichst du wirklich ein riesengroßes Problem an. Denn gerade am Anfang fehlen wirklich oft häufig die klassischen Beschwerden oder Symptome. Und viele können es auch gar nicht unbedingt einordnen. Denn wenn erstmal Symptome auftreten, können das halt solche unspezifischen Sachen sein, in dem Moment wie Schwindel, Kopfschmerzen, so eine gewisse Form von Herzklopfen oder Herzstolpern. Das heißt, es muss gar nicht unbedingt etwas sein, wo ich jetzt sagen würde, es gibt diesen einen Punkt, der sich nur darauf zurückführen lässt. Weil sind wir ganz ehrlich, jeder hatte ja schon mal Kopfschmerz oder ein bisschen Schwindelgefühl. Oder auch Leute, die schon mal nervös waren oder kurzatmig. Aber das alles können halt Indikatoren sein, die man messen kann für einen Bluthochdruck. Und deshalb gilt es halt, sowas wirklich auch genauer zu beobachten.
Jetzt kann man ja selbst auch beobachten, wenn man bestimmte Dinge isst oder auch trinkt, dann kommen ja oft auch sofort die Reaktionen. Ich meine, das Einfachste, Alkohol. Ja, ich trinke mal einen über den Durst und prompt merke ich, mir wird schwindelig, mir wird schlecht. Also da signalisiert der Körper direkt, Vorsicht, too much. Ja, es gibt ja auch bestimmte Sachen. Wenn ich eine fettige Pizza esse, abends vorm Schlafen gehen, kann ich nicht einschlafen, das fühlt sich an wie Wackersteine im Bauch. Also wir merken ja schon, wenn man mal drüber nachdenkt, wie Essen unser Allgemeinbefinden beeinflusst. Was sind denn so die schlimmsten Ernährungssünden, die das Ganze wie etwa den Bluthochdruck jetzt auch begünstigen?
Ja, also erstmal ist ganz wichtig, wenn du jetzt die eine fettige Pizza gegessen hast, heißt das nicht sofort, dass du dadurch einen erhöhten Bluthochdruck haben musst. Ne? Mhm. Das heißt, dann fühlt es sich vielleicht schwer, weil es schwer im Magen liegt, aber deshalb hast du nicht automatisch Bluthochdruck, sondern das ist dann eher die Summe des schlechten Essens. Das heißt, es gibt jetzt nicht das eine schlechte Lebensmittel, aber was halt generell negativ ist, ist natürlich sehr schlechte Fette, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, viele, die unseren Podcast schon ein paar Mal gehört haben, können sich darunter schon mal so ein bisschen was vorstellen. Aber was ich jetzt damit meine, ist halt zum Beispiel das sehr fettige Fleisch, die Transfettsäuren, das heißt, das viele frittierte Fett, was da dementsprechend mit drin ist, ob das nun Pommes ist oder irgendwelche anderen Geschichten, die man sich darunter so vorstellen kann. Das heißt, das sind halt wirklich so mit die schlechtesten Dinge, weil man halt gerade damit sehr stark begünstigt, dass halt diese Form von Atherosklerose entstehen können.
In dem Zusammenhang, du hast gerade von den Fetten gesprochen, fällt mir jetzt auch das Stichwort Cholesterin ein. Also es ist ja ein Lipid, also ein Fett, das auch vom Körper benötigt wird, keine Frage. Aber zu viel davon kann ja eben auch Gift fürs Herz sein. Ist damit das Frühstücksei verpönt?
Nein, also mittlerweile weiß man erstmal, dass überhaupt nur ein Drittel des Cholesterins aus der Nahrung kommt, den Rest stellt der Körper selber her. Deshalb das schon mal so ein bisschen zum Relativieren. Und man muss halt auch feststellen, weil das hat sich mittlerweile durch die jahrelange Forschung auch ein bisschen mehr herauskristallisiert, dass es Leute gibt, bei denen das mehr oder weniger Einfluss hat. Aber sind wir ganz ehrlich, das eine Frühstücksei macht gar keinen riesengroßen Unterschied. Es ist eher der Rest unserer Ernährung, der ein riesengroßes Problem verursacht. Das heißt generell, das zu viele Essen, das zu fettige Essen, das Übergewicht, das dadurch entsteht, das, ja, sagen wir es mal, auch zu zuckerhaltige Essen, was wir uns zuführen, was in Richtung Diabetes geht, was auch die Gefäße schädigen kann. Also es ist nicht das eine Frühstücksei, da brauchst du jetzt keine wirklich großartigen Gedanken drum machen.
Und welche Rolle spielen die Kohlenhydrate in diesem Zusammenhang? Das ist auch ein Thema, was bei uns im Podcast immer mal wieder vorkommt. Wir hatten eine Folge, gute Kohlenhydrate, schlechte Kohlenhydrate, wo wir auch gelernt haben, dass man ja mal die schlechten essen darf. Es ist halt wie bei vielen im Leben immer so ein bisschen das Mittelmaß. Aber das ist natürlich extrem wichtig, ist auch allein um satt zu werden, um dem Körper die gute Energie zu geben, dass man beispielsweise auf Vollkornprodukte setzt, ja, oder Hülsenfrüchte, die du ja immer sehr propagierst im Podcast. Wie sieht das denn aus? Also welche Kohlenhydrate sind denn extrem wichtig, um einfach auch das Herz zu stärken oder das gesamte Herz-Kreislauf-System, muss man ja sagen?
Ja, perfekte Frage von dir, weil quasi schon die Antwort mit drin war.
Ui, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen.
Genau das ist es aber, nämlich die Hülsenfrüchte und die guten Kohlenhydrate. Denn man darf nicht allgemein auch hier bei diesem Thema sagen, dass Kohlenhydrate schlecht wären, sondern jetzt zum Beispiel, ich sag mal, sehr ballaststoffreiche, vollwertige Kohlenhydrate sorgen halt dafür, dass der Blutzuckerspiegel sehr gut konstant gehalten wird, beziehungsweise nicht stark, extrem stark ansteigt oder extrem stark abfällt. Das heißt, das gute, vollwertige Brot oder die Haferflocken und Co. finde ich alle immer noch gut. Das Problem ist halt aber wirklich eher der Zucker. Weil der Zucker halt dazu führt, dass wir starke Blutzuckerschwankungen haben, beziehungsweise, dass sich halt auch langfristig bei einem ungesunden Zuckerkonsum Diabetes entwickeln kann. Und Diabetes sorgt halt auch dafür, dass das Herz-Kreislauf-System negativ in Anspruch genommen werden kann und dort auch langfristig es negativ beeinflussen kann. Und deshalb ist eher das Problem, also eher die sehr zuckernahen Geschichten, also das helle Brot oder der Zucker per se als Vorstufe oder als Unterform der Kohlenhydrate. Es sind nicht Kohlenhydrate an sich schlecht.
Wir sprechen einmal von dem gesunden Herzen und dann natürlich von dem Herz-Kreislauf-System. Es hängt ja irgendwie alles zusammen. Weil, ich sag mal, ist das Herz geschwächt oder beeinträchtigt durch eine schlechte Ernährung, ist ja auch der komplette Kreislauf irgendwo in Mitleidenschaft gezogen, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube, das, was erstmal wichtig ist, was man sich so ein bisschen vorstellen muss, wie das Ganze funktioniert. Und ich glaube, das müssen unsere ZuhörerInnen auch ein kleines bisschen, vielleicht mal so ein bisschen aufgeschlüsselt bekommen. Denn das Thema Blutdruck, was du ja gerade eben schon mal angesprochen hast, kannst du darunter was vorstellen unter diesen Werten 70, 80, 90, 140, was auch immer da so steht?
Ja, es ist ja irgendwie die Menge an Blut, die dann so durch die Arterien gepumpt wird, ne? Und wenn die Arterien, sage ich jetzt mal, gut und fluffig funktionieren, geht es ganz gut. Ist irgendwas verkalkt, gibt es Probleme, ne?
Ja, man kann sich auch so ein bisschen vorstellen, nennen wir es mal ganz banal, wie so eine Art Geschwindigkeit. Also stell dir vor, wie so ein Auto, was aus der Werkstatt fährt und das fährt dann mit einer Geschwindigkeit los, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal 120. Könnten wir uns beim Auto mit 120 km/h vorstellen, aber jetzt beim Blutdruck würden wir jetzt sagen, es fährt mit 120 los und es rollt dann so langsam aus und es kommt dann mit 80 km/h zum Beispiel wieder zurück in die Werkstatt. Dann hättest du zum Beispiel so einen Blutdruck von 120 zu 80, um dich das vielleicht mal so ganz banal vorzustellen. Das ist erstmal die grobe Idee dahinter. Und wenn die Geschwindigkeit halt zu hoch ist, kann das halt dementsprechend schlecht sein für das Herz. Das heißt, wenn ich dann 140 habe, 150 und ich dann zurückfahre quasi mit 90 oder mit 100 km/h, und ich habe dann anstatt 120 zu 80 vielleicht auf einmal 140 zu 100, dann habe ich halt wirklich ein Problem. Und so kann man sich das vielleicht erstmal ganz banal vorstellen.
Aber diese höhere Geschwindigkeit, mit der wir dann losschießen oder wenn der Blutdruck erhöht ist, ist das denn ursächlich auch in dieser Arterienverkalkung? Also dass da irgendwie kräftiger gepumpt werden muss? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das Problem ist halt einfach, dass eine gewisse Form von Flexibilität deiner Arterien quasi vorhanden sein muss, damit das dann möglichst gut durchfließt. Also stell dir mal vor, wie so eine Art Schlauch, der aber mit quasi einer gewissen Flexibilität ausgestattet ist, dass er sich ein bisschen dehnen kann, dass der flexibel ist, dass der weich und geschmeidig ist und nicht hart ist sozusagen. So kannst du dir quasi vielleicht so ein bisschen vorstellen. Weil das eine Problem ist ja quasi die Geschwindigkeit auf der Autobahn, sagen wir es mal so, wenn du es zu schnell fährst, um es mal einfach runterzubrechen. Und das zweite Problem ist halt, wie viele Spuren habe ich zur Verfügung? Das heißt, habe ich eine achtspurige Autobahn, das kann da locker durchfließen, der Verkehr? Hm. Oder habe ich einfach eine super Arterienverkalkung und ich habe nur noch zwei oder drei Autobahnen von meinen Spuren dort zur Verfügung? Und dann habe ich halt das nächste Problem.
Und wieso verklebt das alles?
Du musst dir das quasi so vorstellen, oder früher hat man halt gedacht, okay, da kommt jetzt irgendeine Form von, ich sag mal, Ablagerung von innen an den Wänden und dann wird das einfach zu eng. Wie so eine Art, ich sag mal, so ein verkalktes Rohr, so nach dem Motto. Das ist das, was man früher einfach so im Kopf hatte, dass das einfach das riesengroße Problem wäre letztendlich. Mittlerweile weiß man aber, dass es ein bisschen komplexer ist. Das heißt, früher war halt einfach dieser Gedankengang, da ist zu viel Cholesterin, das lagert sich in den Blutgefäßen ab, wie so eine Art Kalk in diesem Rohr und das war's dann. Mittlerweile weiß man aber, dass es so kleine Entzündungsherde gibt und diese Entzündungsherde in dieser Wand von unseren Blutgefäßen, die können sich unterschiedlich entwickeln. Und wenn ich jetzt halt dieses hohe, böse LDL-Cholesterin habe, was wir gerade eben schon mal so ein bisschen angesprochen haben als Thema, dann sorgt es dafür, dass sich das dort vermehrt ablagert. Und das sorgt eigentlich dafür, dass unsere, ich hatte ja gerade das Beispiel von dieser Autobahn, dass quasi mehrere Spuren dann quasi fehlen und so wird es natürlich ein bisschen problematisch und dann gibt es quasi Stau auf der Autobahn.
Und dann sind wir natürlich bei dem Thema Arteriosklerose und ich weiß noch aus meinem Bio-Leistungskurs, schwierig, weil in unserem Blutkreislauf wird ja sauerstoffreiches Blut vom Herzen zu den Organen und ins Gewebe bzw. zu den Muskeln transportiert. Und wenn das eben nicht mehr so gut funktioniert, gibt es Probleme. Wie äußert sich das, so eine Arteriosklerose? Also welche Symptome sind das in erster Linie, dass man vielleicht auch selber schon merkt, ui, also irgendwas funktioniert da nicht richtig bei mir?
Also das, was halt dabei ganz wichtig ist, das sollte man einfach regelmäßig auch vom Doc mal checken lassen. Das heißt, weil gewisse Vorstufen davon musst du ja nicht unbedingt spüren in dem Moment. Und du sollst ja nicht erspüren, wenn es zu spät ist. Das heißt, das Entscheidende wäre, dass man wirklich mal zum Doc geht und mal abklären lässt und auch regelmäßig schauen lässt, also einmal generell seine Werte, was Blutfettwerte angeht, seinen LDL, HDL, das Verhältnis davon, also dass man sich diese Werte einfach genauer anschaut. Und man kann ja auch, ich weiß nicht, ob du schon mal hast machen lassen, die Dicke von einzelnen Adern ja auch messen lassen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast oder hast schon mal machen lassen in Form von einer Vorsorgeuntersuchung vielleicht?
Ja, also ich mache einmal im Jahr grundsätzlich immer eine Vorsorgeuntersuchung. Ich habe gerade erst vor ein paar Wochen wieder meine TÜV-Plakette bekommen, wo ich eben auch eben entsprechendes Blutbild machen lasse. Ich lasse persönlich immer noch meine Schilddrüse checken, weil ich so eine Unterfunktion habe. Und dabei wird im Grunde dann auch ja die Aorta etc. alles vermessen. Also da blickt mein Arzt dann auch gezielt drauf, weil mir das aber auch sehr wichtig ist. Und ich finde auch, und ich bin auch wirklich ein Verfechter davon zu sagen, einmal im Jahr bitte so eine Untersuchung machen, weil die Früherkennung ist im Zweifel immer die beste Methode, um rechtzeitig einfach auch zu reagieren.
Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil alle Formen von Symptomen, die ich ja vorhin angesprochen hatte, jetzt bei Bluthochdruck oder solchen Bereichen wie Schwindel, wie Kopfschmerzen, das heißt auch, wenn solche Sachen wirklich regelmäßig auftreten, die dann auch checken zu lassen, weil es vielleicht nicht nur was mit dem Wetter zu tun hat oder vielleicht gerade ein bisschen Unwohlsein oder ein bisschen zu wenig gegessen, sondern es können halt auch wirklich, ohne jetzt den Teufel da an die Wand malen zu wollen, schwerwiegende Herz-Gefäß-Erkrankungen oder halt deren Vorboten sein. Und deshalb ist es halt wichtig, da auch dementsprechend präventiv unterwegs zu sein.
Viele Menschen machen sich Gedanken beim Thema Blutdruck. Also wir haben zu Hause auch so ein Gerät rumliegen, um den Blutdruck zu messen. Ich habe das irgendwann mal gekauft, weil wir beide mal wieder ein lustiges Fernsehexperiment gemacht haben. Also lustig in Anführungszeichen, wo ich mich so rund um die Uhr so ein bisschen selbst mal durchgecheckt habe auch. Und da ist mir auch aufgefallen, mein Gott, die Werte, ja, die variieren schon anständig. Also wenn ich dann abends so mal auf dem Sofa sitze und so, ist ganz okay, dann ist das so grob 120, 125 zu 80 mal 85, wie auch immer. Aber manchmal eben auch höher. Also ich war gestern, glaube ich, irgendwo da, ja, bei knapp 140 zu 90 oder 94, wo ich denke, mein Gott, wie kommt es zu solchen Schwankungen? Können da Stimmungsschwankungen sein? Kann das vielleicht auch die Art und Weise sein, wie ich messe? Ich glaube, da ist auch ganz viel Aufklärungsbedarf noch, in welcher Position bzw. in welcher Verfassung man messen sollte, weil sonst ist es so ein bisschen wie mit Dr. Google, man googelt irgendeine Krankheit und hat direkt das Schlimmste oder vermutet es, so kann man dabei natürlich auch viele Fehler machen.
Wie hast du es denn immer gemacht, wenn du deinen Blutdruck gemessen hast?
Ich habe mich meistens aufs Sofa gelegt, Beine hoch und dann auf den grünen Startknopf gedrückt und dann geht es ja schon los, dann wird kräftig gepumpt.
Okay, also hast du so ein Gerät fürs Handgelenk oder was hast du für eins?
Nee, für den Oberarm, also so ein richtig relativ, sieht aus wie beim Arzt, ein bisschen kleiner vielleicht, aber schon ein relativ professionelles Gerät.
Okay, also das, was eigentlich am einfachsten ist, ist das Ganze im Sitzen zu messen. Also es reicht dafür, wenn man sich einfach hinsetzt und die billigste Methode, was man sich auch am einfachsten merken kann, ist, wenn man sich einfach auf den Stuhl setzt, 5-6 Minuten locker runterkommen, dass man entspannt ist, dass man nicht gerade zur Tür reingerannt kommt, weil man jetzt gerade vom Joggen kommt oder aus einem stressigen Termin oder du hast dich auf der Autobahn aufgeregt. Also schon, dass du ein paar Minuten zur Ruhe kommen kannst. Und dann ist es eigentlich ganz einfach, dann packst du einfach deinen Ellenbogen auf den Tisch und die Hand hältst du dann einfach auf Herzhöhe. Also quasi ein bisschen angewinkelt. Und das ist eigentlich die klassische Position, in der es am leichtesten ist, für den Laien auch wirklich seinen Blutdruck zuverlässig und valide immer wieder zu messen. Und das ist eigentlich somit das Einfachste, was man ganz gut machen kann.
Dann ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man bei wiederholten Messungen immer dasselbe Prozedere hat. Also die 5 bis 6 Minuten erstmal runterkommt und dann in der gleichen Position misst, weil sonst hat man natürlich Abweichungen. Beim Arzt wurde mir letztens unterstellt, der Blutdruck wäre höher gewesen, weil die Arzthelferin so attraktiv ist. Aber keine Ahnung, welche Auswirkungen das jetzt tatsächlich hatte. Danach, als der Arzt dann selber kam, war er tatsächlich niedriger.
Ja. Gut, es gibt aber wirklich dieses Phänomen, das ist bei ganz vielen Leuten so, dass die einfach beim Arzt aufgeregt sind. Das ist einfach so, weil sie sagen, oh Gott, jetzt misst er das, dann atmen die nicht mehr regelmäßig, sind die einfach unentspannt. Das heißt, da gibt es so viele Menschen, die dieses klassische Arzt-Syndrom haben und dort immer einen erhöhten Blutdruck haben und zu Hause nie. Deshalb, das ist so ein klassisches Arztphänomen. Das haben ganz viele, obwohl ich da jetzt nicht die Attraktivität deiner Krankenschwester mildern möchte.
Ja, das Thema Bewegung ist auch ganz, ganz wichtig. Da möchte ich gleich nochmal gezielt drauf eingehen, Alex, weil natürlich macht das natürlich was mit unserem Körper, mit unserem Herzen, mit dem Blutfluss im wahrsten Sinne des Wortes. Aber bevor wir jetzt gezielt mal auf sportliche Aktivitäten gucken, was würdest du denn sagen, so grundsätzlich als kleine Faustregel, was die Ernährung angeht? Also was kann man jetzt direkt schon mal so mit auf den Weg geben? Worauf kommt es an? Auf welche Arten von Lebensmitteln?
Also ich glaube, wir haben ja schon mal, beziehungsweise weiß ich das ganz genau, wir haben ja schon so einen wunderschönen Podcast mal gemacht zum Thema, wie werde ich gesund richtig alt? Also unsere Blue Zones, wo wir schon mal so ein paar Sachen gesprochen haben. Und es muss ja einen Grund geben, warum das der Fall ist, dass die Leute dort so super alt werden. Und einer der Gründe war natürlich, dass dort super wenig Herz-Gefäß-Erkrankungen vorlagen. Und du weißt vielleicht schon so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Welche Diät wird jetzt von mir wahrscheinlich kommen?
Es wird die Mittelmeer-Diät sein oder die Mittelmeer-Ernährungsform.
Richtig, du bist ein Fuchs, du warst schon in ganz vielen Podcast-Folgen dabei, das gefällt mir.
Das kann gut sein.
Ja, nee, stimmt aber wirklich, weil es nämlich genau so ist. Das heißt, es geht halt einmal sehr stark darum, gesunde Fette zu sich zu nehmen. Das heißt, Mittelmeer-Diät ist ja wirklich sehr frisches Fleisch, gerade in dem Sinne auch am besten frischer Fisch, was ja sehr gesund ist, dass man auf möglichst wenig extrem fettiges Fleisch verzichtet, beziehungsweise, dass man auch gerade dieses stark verarbeitete Fleisch, also jetzt, ne, ob das nun in der Fritteuse war, ob das nun das extrem fettige Fleisch generell ist, das möglichst zu tauschen gegen gesunden Fisch, gegen die Omega-3-Fettsäuren. Das sind natürlich Sachen, die dafür sehr, sehr gut sind. Dann das sehr gute Olivenöl zum Beispiel, viel Obst und Gemüse. Das heißt, das sind einfach Sachen, ja, die sind perfekt, um Herz-Gefäß-Erkrankungen vorzubeugen.
Das gesunde Essen auf der einen Seite schließt natürlich nicht aus, dass wir auf der anderen Seite uns auch irgendwie in Schwung bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, dass wir uns bewegen. Welche Art der Bewegung ist denn jetzt ideal, um auch wirklich so diesen Herz-Kreislauf-Prozess am Laufen zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes, sodass unser Herz auch möglichst lange, auch im Alter, wirklich stark und leistungsfähig bleibt?
Also grundsätzlich, klingt jetzt ganz banal, freut sich das Herz über jede Bewegung. Wirklich über nahezu jede Form von Bewegung. Das heißt, das, was natürlich am einfachsten ist oder wenn man Probleme damit hat, ist es am besten erstmal eine Belastung zu wählen, die relativ gut steuerbar ist. Steuerbar heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Cardio-Training habe, eine Herz-Kreislauf-Belastung, wie zum Beispiel das Walken, das Nordic-Walken, beziehungsweise das Joggen, wo ich ja selber mein Tempo bestimmen kann, wo ich sagen kann, okay, ich mache das intensiver, mehr oder weniger. Genauso wie beim Schwimmen zum Beispiel auch, wo ich ja auch relativ entspannt schwimmen kann oder auch schon ein bisschen ambitionierter. Beim Schwimmen muss man nur ein bisschen auf achten, bei sehr stark ausgeprägten Herz-Gefäß-Erkrankungen muss man davon leider wahrscheinlich irgendwann abraten. Aber bei relativ einfachen Herz-Gefäß-Erkrankungen oder unter einer guten ärztlichen Kontrolle ist das eine super Geschichte. Auch weil sich ja der hydrostatische Druck vom Wasser auch nochmal positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Deshalb da muss man wirklich nur darauf achten, wenn man sehr stark vorangeschrittene Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat. Deshalb jede Form von Kardiobelastung ist erstmal super, die ich herzfrequenztechnisch ganz gut kontrollieren kann. Wo man halt ein bisschen darauf achten sollte, wäre halt beim Kraftsport, weil wenn man dort zu viel Druck aufbaut, baut sich halt auch wirklich Blutdruck auf. Das heißt, wenn man da so stark Luft anhalten würde, wenn man sehr viel Pressatmung arbeitet, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, das wäre jetzt nicht so hilfreich. Aber mit einer guten kontrollierten Atmung und einem gesunden Herzfrequenz, die man vom Arzt auch nochmal vielleicht sich freigeben lässt als Belastung, ist das überhaupt gar kein Problem.
Wie sieht es aus mit Menschen, die eben schon Probleme hatten, die beispielsweise einen Herzinfarkt hatten oder das Thema Herzinsuffizienz, also diese Herzschwäche? Man kennt das ja selber, wenn man mal eine Verspannung hat oder man hat sich den Fuß umgeschlagen oder hat Rückenschmerzen. Man geht ja sehr schnell in so eine Schonhaltung rein. Ja, das ist so die jetzt mal die orthopädischen Probleme. Beim Herzen kann ich mir vorstellen, ist es auch so, man ist ja dann so ein bisschen vorsichtig vielleicht und scheut ja vielleicht gerade die Bewegung oder den Sport. Aber auf der anderen Seite ist es ja wahrscheinlich auch da wichtig, wieder eine gewisse Normalität zu schaffen, beispielsweise in einer Reha. Geht man da auch eher auf die Ausdauer dann?
Ja, weil es einfach das Einfachste ist und das Besten zu Steuerbare erstmal. Das heißt, dann gibt es wirklich meistens oder relativ oft erstmal sehr moderate Belastungen. Und das ist zum Beispiel der klassische, ja, das Ergometer zum Beispiel, ne? Das heißt, das Fahrrad, wo ich mich draufsetze, was stationär ist, wo ich eintippen kann, Puls, ich sag mal 110, 120 und dann wird losgeradelt und dann komme ich nicht über diesen Puls drüber, um das wirklich erstmal auf der ganz sicheren Seite zu haben, um ganz entspannt und wirklich ganz sicher trainieren zu können. Das darf man natürlich dann mit der Zeit auch steigern, aber da gibt es natürlich dann auch genaue Pulsfrequenzen, Herzfrequenzen, die vorgegeben werden vom behandelnden Arzt oder Kardiologen, der dann auch wirklich sagt, was machbar ist. Und deshalb da bitte keinen falschen Ehrgeiz haben. Diese Reha-Maßnahmen brauchen auch wirklich ihre Zeit. Und da muss man sich auch genauestens mit dem Arzt auseinandersetzen und nicht denken, so, jetzt hatte ich einen Herzinfarkt und morgen ziehe ich meine Schuhe an und renne jetzt durch den Wald. Das kann nach hinten losgehen.
Sollte man auf keinen Fall tun. Ich möchte noch mal ganz kurz diese Statistik vom Anfang, die ich so in den ersten zwei, drei Sätzen genannt habe, noch mal wiederholen. Ich finde es unglaublich, dass nämlich fast jeder zweite Herz-Kreislauf-bedingte Todesfall in Europa mit der schlechten Ernährung zusammenhängt. Das heißt, und das finde ich so entscheidend, wir können es wirklich so sehr beeinflussen, wie gut wir uns fühlen und vor allen Dingen, wie lange wir leben, eben durch diese gute Ernährung. Und jetzt habt ihr schon eine Menge gute Tipps bekommen im Laufe dieser Episode. Aber wie immer gibt es an der Stelle auch nochmal die 5 Tipps für deine Gesundheit. Das sind so ganz konkrete Handlungsempfehlungen für euren Alltag und die hat Alex jetzt nochmal quasi frisch zubereitet für euch.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp 1.
Der Check-up beim Arzt. Das heißt, erstmal generell zur Vorsorge ist es ein ganz wichtiger Punkt. Dabei ganz entscheidender, wichtiger Aspekt, generell und regelmäßig. Das muss man noch nicht unbedingt in seinen 20ern machen, aber im Laufe der Jahre sollte man schon mal regelmäßig das Ganze abchecken lassen, wie zum Beispiel auch die Blutfettwerte sind oder die Durchmesser von den einzelnen Adern, um halt wirklich zu schauen, ob es irgendwelche Formen von Vorerkrankungen gibt oder vielleicht auch in der Familie ja schon gewisse Veranlagungen vorhanden sind.
Tipp 2.
Der ist mir ganz wichtig. Viele denken, dass Herzgefäßerkrankungen immer nur eine Ursache haben oder vielleicht auch nur damit bedingt sind, dass man vielleicht sich zu fetthaltig ernährt hat und das jetzt einfach verändern könnte. Nein, es ist eine Summe von super vielen Einflussfaktoren. Ob es nun das Rauchen ist, womit man, wenn man das Ganze einstellen würde, einen positiven Effekt hätte, ob das eine Form von Diabetes ist, den es gilt zu verhindern, ob das generell der zu hohe Bluthochdruck ist, ob das, egal welche Faktoren, alle haben einen Einfluss auf unser Herz-Kreislauf-System. Deshalb gibt es nicht die eine Ursache und ändere ich eine Sache, bin ich dadurch gesund. Oder auch andersrum gesagt, mache ich eine Sache falsch, bin ich dadurch auch nicht automatisch krank. Umso gesünder ich bin, umso gesünder ist auch automatisch mein Herz.
Mhm. An der Stelle müssen wir natürlich auch mal sagen, wir wollen natürlich keine Spielverderber sein, um Gottes Willen. Der Genuss gehört natürlich zum Leben dazu. Und wenn ich Lust auf eine Riesenpizza habe, dann darf ich die mal essen, aber eben nicht täglich. Es ist, glaube ich, Alex, wie bei vielen im Leben, einfach wirklich dieses gesunde Mittelmaß und so ein bisschen das Bauchgefühl, auf das man hören sollte.
Ja, das ist ganz wichtig, weil es gibt nämlich ganz oft ja auch, hast du ja vorhin ja auch angesprochen, dieses Beispiel mit den Eiern. Dann nimmt man ein Lebensmittel raus und sagt, okay, das wäre jetzt gut oder schlecht. Also ganz ehrlich, ich glaube, kein Mensch stirbt dadurch, dass er zu viele oder zu wenig Eier isst auf dieser Welt. Wir sind keine Koalas, also wir leben nicht von einem Lebensmittel und das ist einfach so bei uns Menschen. Und von diesem Gedanken kann man sich wirklich verabschieden. Es gibt nicht das eine Lebensmittel, was einen Menschen umbringt oder heilen könnte, weder in die positive noch in die negative Richtung. Und deshalb kann auch zum Beispiel jetzt das eine Ei nicht schlecht sein, was man sich als Sonntagsfrühstück da bereitgelegt hat. Das wird dadurch nicht eine Herz-Gefäßerkrankung auslösen. Und deshalb ist das, glaube ich, ein Punkt, der ist mir auch ganz wichtig, von dem muss man sich wirklich verabschieden.
Aber ich glaube, so manch einer würde gern mal zumindest ein paar Wochen Koala sein, da müsste man nicht jeden Tag überlegen, was kochen wir heute.
Ja, aber schmeckt dann so langweilig, ne? Muss ja denen auch irgendwie auf den Nerven gehen, aber naja, scheint ganz glücklich zu sein.
Tipp 3.
Was sollten wir beachten? Es geht natürlich erstmal darum, allgemeine Erkrankungen möglichst gut in ihrer Entstehung zu vermindern. Das heißt, ob das nun die Diabetes ist, dass wir uns halt möglichst ballaststoffreich und mit guten Kohlenhydraten ernähren und nicht allzu zuckerreich. Ob das nun die ungesunden Fette sind, weil wir halt probieren, auf möglichst fettarmes Fleisch zurückzugreifen oder wenn auf Fette, dann auf die guten Fette. Bedeutet jetzt der Fisch anstatt jetzt das rote Fleisch. Das sind natürlich Punkte, die sind halt ganz, ganz wichtig. Und natürlich dazu alle Formen von Obst und Gemüse. in jeglicher Form, weil sie dafür sorgen, mit dem Körper möglichst viel Antioxidantien zu versorgen. Deshalb wäre das eine Ernährung, die ganz, ganz wichtig ist. So beim Thema Salz scheiden sich so ein bisschen die Geister, weil es einige Leute gibt, die darauf stark oder weniger stark reagieren. Das ist eine Sache, das ist einmal in Absprache mit dem Arzt so ein bisschen zu treffen, aber auch so ein gewisser Erfahrungswert. Da gibt es nicht mehr das eine Dogma, dass nun Salz extrem schädlich wäre. Man weiß, dass extrem viel natürlich einen negativen Einfluss haben kann. Es gibt einige Leute, die es ein bisschen besser oder ein bisschen weniger gut vertragen.
Tipp 4.
Was leite ich daraus ab? Natürlich, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, und ich werde auch nicht müde, es zu erwähnen, die Mittelmeerdiät. Deshalb, wer Lust hat, einfach mal googeln oder sich auch gerne unseren Podcast dazu anhören, denn wir haben dazu schon mal ein bisschen was erzählt, was daran die Vorteile sind. Denn es hat eigentlich nur Vorteile und keine Nachteile, sich so zu ernähren. Deshalb, wer Lust hat, einfach den Podcast sich nochmal anhören. Da gibt es alle Infos dazu, denn das ist perfekt, um Herz-Gefäß-Erkrankungen vorzubeugen.
Tipp 5.
Da werde ich natürlich auch nicht müde in meiner sonstigen Funktion als Personal Trainer, aber das Thema Bewegung. Denn die Bewegung sorgt dafür, dass ich meinen Blutdruck schon um mehrere Punkte senken kann. Und das ist ja schon ein ganz wichtiger Aspekt im Laufe des Tages. Deshalb da aber ganz wichtig, wenn es irgendwelche Vorerkrankungen gibt, dann bitte in ärztlicher Rücksprache. Ansonsten mit einer moderaten Ausdauerbelastung, die nicht allzu hoch ist von der Pulsfrequenz, kann auch jeder Laie nicht wirklich etwas falsch machen.
Das ist wohl wahr. Übrigens ist am 29. September wie jedes Jahr der Weltherztag und da gibt es ein ganz schönes Motto, nämlich Use Heart to Connect. Das soll dazu anregen, dass man die digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, etwa über eine Smartwatch oder über Gesundheits-Apps, ja, uns so ein bisschen selbst zu tracken und im Vorhinein irgendwie auch schon so Risikofaktoren für den Infarkt oder ja sonstige Herzerkrankungen eben zu dezimieren, zu reduzieren bzw. einzudämmen. Welche Erfahrung hast du da so als Personal Trainer, Alex? Also dieses Tracken oder dieses Selbstüberwachen durch Smartwatches und Co. sinnvoll und effektiv oder eher aufs Bauchgefühl hören?
Also vor 10, 15 Jahren hätte ich noch gesagt, ja, wart noch mal ein paar Jahre. Mittlerweile sage ich aber, herausragend gut, was mittlerweile alles funktioniert. Also du kennst es ja selber von deiner Smartwatch, jetzt ohne Werbung zu machen für bestimmte Marken, was man mittlerweile alles messen kann, dass man mittlerweile eine EKG-genaue Auswertung nahezu bekommt, nicht ganz von der Messmethodik, aber schon relativ nah daran kommt, oder auch solche Sachen wie Herzfrequenzvariabilität, was wir auch schon ja für einige TV-Experimente gemessen haben. Und vielleicht erinnerst du dich ja noch an eines unserer Experimente, wo wir das mit verschiedenen Frauen ja einmal gemessen haben, die unter unterschiedlicher Belastung standen, wo ich dann schon gesagt habe, okay, guck mal, bei deiner Herzfrequenzvariabilität ist nur eine Frage der Zeit. Und wo sich ja dann auch die Frau wirklich im Nachgang gemeldet hat, ein halbes Jahr später und gesagt hat, ja, ich habe jetzt wirklich Probleme gehabt, weil ich kurz vor meinem Ärzten einen Herzinfarkt stand. Und ich glaube, das sind mittlerweile Tools, die man super cool im Alltag einbinden kann und schon mittlerweile eine sehr, sehr hohe Messgenauigkeit haben.
Genau, und vor allen Dingen, wenn sie auch nicht hundertprozentig genau sind, so geben sie zumindest eine Tendenz und lassen uns aufhorchen. Und auch dann kann ja der Schritt zum Arzt folgen, beispielsweise für eine Vorsorgeuntersuchung. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Tool, kann ich voll und ganz unterstützen. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr uns gerade hört und in welcher Situation. Das könnt ihr uns übrigens gerne mal schreiben auf unserem Insta-Feed. Wir sind da immer sehr, sehr neugierig, verbunden natürlich mit all euren Fragen rund um die Themen Gesundheit und Ernährung. Und dann hoffen wir, euch nächste Woche gesund und frisch wiederzusehen bzw. zu hören.
Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.